Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 39, Einlagensicherung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute möchte ich mal ein Thema besprechen, auf das ich immer mal wieder regelmäßig angesprochen werde, auch von langjährigen Kunden. Das liegt einfach daran, dass regelmäßig dieses Thema Einlagensicherung in den Medien mal präsent ist. Und dann fragen sich meine Kunden häufig, ja Mensch, wie ist denn das eigentlich mit meinem Investmentdepot? Wie ist denn da eigentlich die Einlagensicherung? Ich habe also durchaus Kunden mit siebenstelligen Beständen und da ist die gesetzliche Einlagensicherung von 100.000 Euro natürlich bei weitem nicht ausreichend. Und dann gibt es häufig dann auch die Frage, ob es nicht Sinn macht, ob es nicht sicherer ist, das Geld auf mehrere Depots zu verteilen, die dann jeweils, wie man das ja bei Konten auch gerne macht, die dann höchstens 100.000 Euro haben. Die Antwort auf die Frage möchte ich noch nicht geben, denn die würde wahrscheinlich einige Menschen verschrecken, sodass sie sofort abschalten. Deshalb möchte ich zuerst mal grundsätzlich darüber nachdenken und erzählen, was eigentlich Einlagensicherung ist. Und um das zu verstehen, muss man erstmal wissen, was eine Einlage ist, logischerweise. Eine Einlage oder ein Bankguthaben, das sind Gelder, die wir als Guthaben verstehen. Also ich als Bankkunde habe ein Guthaben auf meinem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto oder auf einem Festgeldkonto oder auch auf dem Sparbuch. Sparbücher sind letztendlich ja auch Termingelder. Das heißt, mein Geld gebe ich der Bank und dort liegt es dann. Ich möchte dazu mal kurz eine Anekdote erzählen, wie ich mir das als Kind vorgestellt habe. Und ich glaube, dass das bei vielen im Unterbewusstsein immer noch drin steckt. So das Gefühl, ich habe als kleines Kind meine ersten Groschen und Märker gesammelt und dann stecke ich die in meine Sparbüchse. Ich kann mich noch gut daran erinnern, die war damals gelb wie so ein Marmeladenglas und hatte oben so einen Einwurfschlitz mit so Zähnchen, damit man da das Geld auch nicht wieder rausgekriegt hat. Und unten war ein Schloss drauf. Und dann ist man alle paar Wochen mal zur Sparkasse gegangen, hat dann dem Bankbeamten die Sparbüchse rübergereicht, der hatte den Schlüssel dazu, der hat dann das Geld rausgenommen und dann gab es so unter dem Tresen so jede Menge kleine Holzschubladen, da ist das Geld dann reingegangen und für jeden Kunden gab es eine Holzschublade, die wurde dann wieder zugemacht und einmal im Jahr hat der Bankbeamte dann die Holzschublade aufgemacht, hat gesehen, da sind zum Beispiel 100 Mark drin und dann hat er aus der Kasse die Zinsen genommen, damals waren das dann noch 4 Mark, 4% Zinsen, hat die in die Schublade getan und die Schublade wieder zugemacht. So geht das mit Sparbuch. Ja, das hört sich an wie ein Märchen, das ist es natürlich auch. Der erste Fehler ist schon die Sache mit dem Bankbeamten, auch das ist so ein Wort, was ich immer wieder höre, tief verankert im Bewusstsein, Bankbeamte gibt es nicht. Doch gibt es bei den Landesbanken natürlich, ne, also und bei der Zentralbank, auch bei manchen Sparkassen gibt es noch verbeamtete Sparkassendirektoren. Mit denen haben wir aber nie was zu tun. Also der Schalterangestellte, der da am Bankschalter sitzt, der ist nie ein Beamter. Aber das gibt natürlich auch schon mal wieder so eine Idee von Sicherheit, von staatlicher Regulierung, dass das alles Beamte sind. So, und dann natürlich die Idee mit den Holzschubladen. Nein, auch die gibt es nicht. Das Geld landet nicht mal in einem Tresor oder in einem Schließfach. Wir wissen natürlich, wie das Geschäft der Banken funktioniert. Das Geld wird von den Banken eingesammelt und wieder weiterverliehen. Das ist das Geschäft der Banken. Die zahlen uns 2% auf Sparguthaben. Und der andere neben uns, der vielleicht gerade mal in sein Dispo geht, der zahlt 12% oder 14% für sein Dispo. Und aus der Zinsdifferenz macht die Bank ihren Gewinn. Das also ist eine Einlage. Ich gebe der Bank mein Geld, damit die Bank damit weiter Geschäfte machen kann. Ich habe schon gesagt, für mich ist das ein Guthaben. In Wirklichkeit ist das was völlig anderes. Das ist nämlich ein Kreditgeschäft. Wenn ich der Bank eine Einzahlung auf mein Girokonto mache, dann ist das ein Kreditgeschäft. Das heißt, ich bin Gläubiger der Bank. Ich gebe der Bank das Geld, die Bank nimmt von mir das Geld an, sie ist Schuldner und ich gewähre der Bank damit einen Kredit. Der Kredit ist bei Girokonten sofort kündbar, ohne Kündigungsfrist. Und wenn ich Festgeld habe, zum Beispiel auf ein Jahr, dann habe ich eben eine entsprechende Kündigungsfrist und sage der Bank von vornherein, hier, du kannst ein Jahr lang über das Geld verfügen, wodurch die Bank dann noch mehr Freiheiten hat. Aber das ist ganz wichtig zu verstehen. Eine Einlage oder ein Bankguthaben ist in Wirklichkeit ein Kredit. Das heißt, ich besitze dieses Geld nicht mehr. Das liegt nicht auf der Bank, sondern das kursiert irgendwo im Wirtschaftskreislauf. Ich gebe mein Geld also weg. Ich habe keinen Besitz mehr daran und habe rechtlich gesehen eine Forderung an die Bank, eine Forderung auf Rückzahlung dieser Summe und gegebenenfalls, wenn es Zinsen gibt, also auf Festgeldern oder Sparbüchern, dann habe ich auch eine Forderung auf die Zinsen. So, und das ist der grundlegende Unterschied zum Investmentdepot. Wenn ich ein Investmentdepot habe, das auch bei einer Bank liegt, dann liegt es tatsächlich dort. Also das Investmentdepot liegt bei der Bank und ich gebe der Bank nicht die Verfügungsgewalt darüber. Es ist also kein Kredit, den ich der Bank gebe, sondern die Bank ist lediglich die Verwahrstelle, die für mich diese Anteile treuhänderisch verwahrt. Sie darf aber nicht darüber verfügen. Es bleibt mein Besitz. Und da gibt es auch einen Ausdruck für, der heißt Sondervermögen. Das heißt, dieses Vermögen, was die Bank verwahrt, gehört mir. So, und jetzt ergibt sich eigentlich auch schon die Antwort auf diese Frage, was ist denn mit der Einlagensicherung? Eine Besicherung brauche ich für einen Kredit, das ist völlig klar. Wenn ich jemandem einen Kredit gebe, dann frage ich gleichzeitig, sag mal, bist du auch in der Lage, mir den Kredit zurückzuzahlen? Am liebsten hätte ich natürlich darauf eine Sicherheit. Banken machen das regelmäßig. Wenn Banken uns Kredite geben, dann verlangen sie Sicherheiten. Bestes Beispiel, Baufinanzierungen. Keine Baufinanzierung ohne Hypothek. Ich muss also eine Grundschuld auf mein Grundstück eintragen lassen, damit die Bank einen sofortigen Zugriff auf mein Vermögen hat, wenn ich denn meinen Kredit nicht bediene. Umgekehrt ist es leider anders. Wenn wir der Bank einen Kredit geben, dann sagt die Bank erstmal, na, wir sind doch eine Bank, wir können doch nicht pleite gehen. Bei uns brauchst du keine Sicherheiten. Naja, wir haben festgestellt, dass das nicht so ist. Banken können pleite gehen. Tatsächlich, die Finanzkrise hat es gezeigt. Damals waren viele überrascht. Viele haben auch erstmal gesagt, Mensch, das ist doch staatlich abgesichert. Und damals, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, hat dann der Staat gesagt, nein, liebe Leute, Bankguthaben und auch Versicherungsleistungen sind nicht staatlich abgesichert. Das ist nicht so. Dann hat sich erst diese Absicherung ergeben. Damals wurde diese 100.000-Euro-Grenze eingeführt, weil das die größte Zahl der Giro- und Tagesgeldkonten umfasst, so dass man gesagt hat, es gibt diese gesetzliche Einlagensicherung und die ist tatsächlich garantiert. Aber auch da gibt es keinen Wert, keinen Sachwert dahinter, wie jetzt bei einer Hypothek. Da habe ich ja wirklich die Immobilie als Sachwert dahinter, sondern es ist lediglich eine gesetzliche Garantie. Gut, das also zum Thema Einlagen. Da ist also diese Einlagensicherung berechtigt, denn ich als Darlehensgeber wünsche mir eine Absicherung meines Darlehens. Was ist jetzt mit einem Investmentdepot? Ich habe schon erklärt, dass das kein Kredit ist, sondern das ist und bleibt mein Vermögen. Muss ich für mein eigenes Vermögen eine Einlagensicherung haben? Ich möchte hier mal wieder meinen beliebten Vergleich mit Immobilien anführen. Tatsächlich ist es so, wenn man sich fragt, wie so ein Investmentdepot oder Aktien, wie das funktioniert, das hat alles einen hohen Abstraktionsgrad. Wenn man sich das Gleiche mit Immobilien vorstellt, dann wird das Ganze sehr viel einfacher verständlich. Denn Aktien und Aktienfonds sind letztendlich genau wie Immobilien Sachwerte, nur mit einem höheren Abstraktionsgrad. Also, stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Immobilie. Würden Sie dem Verkäufer oder dem Notar fragen, wie ist denn diese Immobilie besichert? Habe ich denn da eine Einlagensicherung drauf? Der würde Sie mit großen Augen ansehen und sagen, hören Sie mal, die gehört doch Ihnen. Warum brauchen Sie denn dafür eine Einlagensicherung? Bei einer Immobilie ist das also völlig klar. Ich brauche für meine eigene Immobilie keine Einlagensicherung, weil ich eine Einlagensicherung nur für etwas brauche, was ich hergebe, was ich verleihe. Ein Investmentdepot ist nichts anderes. Ein Investmentdepot ist mein Besitz. Die Verwahrstelle, die darüber Buch führt, die kann man sich vorstellen wie das Katasteramt, also das Grundbuchamt, wo ja auch verbrieft wird, jawohl, dieses Grundstück gehört der Frau X, dem Herrn Y. Da kann man also nachsehen, wem etwas gehört. Und die gleiche Aufgabe hat die Depotbank. Die legt oder die dokumentiert, wem welcher Investmentanteil, welches Wertpapier, welche Aktie gehört. Die hat aber keine Verfügungsgewalt darüber. Ich kann also jederzeit über mein Guthaben verfügen. Wenn die Bank pleite geht, muss man sich jetzt mal fragen, welche Bank? Es gibt ja verschiedene Banken, die beteiligt sind. Also einmal gibt es die Verwahrstelle, das ist eben die Bank, in unseren Fällen meistens die FFB oder die eBays, die jetzt FNZ heißt. Das kann aber auch die Sparkasse oder Consors, Comdirect und wie sie alle heißen sein. Also das ist die Bank, bei der ich meine Geschäftsbeziehung habe, wo ich mein Depot liegen habe. Wenn die pleite geht, dann hat das überhaupt keine Bewandtnis. Das kann man sich vorstellen, als wenn bei meiner Immobilie der Hausmeister oder der Verwalter insolvent wird. Dann ist es blöd, da muss ich jemanden finden, der sich darum kümmert, die Immobilie in Schuss zu halten, aber die Immobilie gehört mir trotzdem. Genauso ist das auch mit einem Investmentdepot. Wenn die Bank pleite geht, gehört mir das Depot immer noch. Das ist dann nicht weg. Ich muss nur eine andere Bank finden, die sagt, jawohl, wir können das zukünftig machen, dass wir deine Depotanteile verwalten. Die andere Bank, die pleite gehen könnte, ist die tatsächliche Depotbank, die ich mir ja nicht aussuche, sondern das ist die Bank, die mit der Fondsgesellschaft zusammenarbeitet. Die heißt zum Beispiel State Street. Das ist eine Bank, die kennt kein Mensch, ist aber eine der größten Depotbanken der Welt. Und diese Bank macht eben als Hauptaufgabe die Zusammenarbeit mit den Investmentgesellschaften, denn auch die Investmentgesellschaft, was viele nicht wissen, hat ja keinen Zugriff auf das Investmentvermögen. Also auch wenn die Investmentgesellschaft, das ist jetzt also zum Beispiel die Union, die Dicker, Templeton, Fidelity und wie sie alle heißen, auch wenn die pleite gehen, hat das keine Auswirkung auf die eigenen Fondsanteile. Die bleiben weiter in meinem Besitz. Also die Depotbank, die zur Investmentgesellschaft gehört, ist die Bank, die im Auftrag der Investmentgesellschaft die ganzen Transaktionen durchführt. Also wenn die Fondsgesellschaft sagt, Mensch, ich würde mal, glaube ich, lieber die BMW-Aktie verkaufen und dafür Tesla kaufen, dann gibt die Fondsgesellschaft diese Order an die Depotbank. Das läuft also ganz genauso, als wenn Sie ein Aktiendepot bei Kortel Consors haben, sie rufen bei Consors an oder schreiben eine Mail und sagen, ich hätte gerne die und die Aktie gekauft und die Bank führt das dann aus. So funktioniert die Depotbank für die Investmentgesellschaften. Ich kann mir also jede Schnittstelle, jede Bank, jede Investmentgesellschaft, die an diesem Prozess beteiligt ist, angucken. Ich habe also nie irgendwo ein Kettenglied, das, wenn es bricht, die Kette zum Reißen bringt. Mein Vermögen wird bei einer Bank verwahrt, aber es bleibt mein Vermögen. Ich kann damit machen, was ich will. Ich kann es von der einen Bank zur anderen hinschieben. Ich kann es auch außer Landes bringen. Ich kann es mir auszahlen lassen. Aber es ist nie in einem anderen, in jemand anderes Eigentum, wie bei einem Kredit. So, und deshalb lautet die Antwort auf die Frage, wie ist das mit der Einlagensicherung? Jeder hat es jetzt wohl verstanden. Es gibt keine Einlagensicherung, weil sie gar nicht nötig und nicht zutreffend ist. Ich brauche das schlichtweg nicht. Die Sicherheit eines Investmentdepots ergibt sich aus der Tatsache, dass es mein Eigentum, mein Besitz ist. Ich kann darüber verfügen und niemand anders kann das weiterverleihen oder verpfänden oder sonst irgendwas damit machen, ohne dass ich da mein Einverständnis gebe. Das ist einer der Gründe, warum ich immer wieder behaupte, dass Investmentsparen die sicherste Sache der Welt ist. Unsicher wird es nur dadurch oder kann es dadurch werden, dass ich selber als Anleger die falschen Wertpapiere aussuche und zu spekulativ unterwegs bin, zu gierig bin oder nicht darauf achte, dass ich mit seriösen Geschäftspartnern zusammenarbeite. Denn leider gibt es auch in diesem Bereich viele Betrüger, die unterwegs sind. Und ich kenne selber Leute, die tatsächlich schon auf solche Phishing-Mails reingefallen sind, weil sie geglaubt haben, Mensch, da kriege ich jetzt irgendwelche Bitcoins geschenkt oder ich habe eine Erbschaft gemacht von irgendeinem Onkel aus den USA. Also da sind ja die skurrilsten Geschichten unterwegs, Stichwort Enkeltrick. Diese Tricks wären nicht nach wie vor immer noch unterwegs, wenn sie nicht funktionieren würden. Einfach weil die Menschen zu uninformiert sind. Ein ganz normales, langweiliges Investmentdepot ist vollkommen sicher. Das ist die höchste Sicherheitsstufe, das muss ich jetzt einschränken, vollkommen sicher. Natürlich ist gar nichts, das ist ja mein eigenes Wort immer, nichts ist garantiert, nichts ist 100% sicher. Natürlich können theoretisch auch Aktiendepots, Investmentdepots irgendwie verschwinden, wenn ein Krieg ausbricht, eine Atombombe auf einen Server fällt und was weiß ich nicht für Szenarien. Aber relativ gesehen, wenn ich mir mal vergleiche, was könnte denn theoretisch sicherer sein, dann behaupte ich, dass man keine Anlageform findet, die sicherer wäre als ein Investmentdepot. Sowohl im kurzfristigen Bereich, da muss ich mir halt überlegen, in welche Anlagen ich investiere, da sollte ich keine Aktien nehmen, sondern Geldmarktfonds. Und Geldmarktfonds sind definitiv sicherer als Bankguthaben oder sogar Bargeld. Bargeld ist eine ganz schlechte Idee. So, und langfristig, das wissen meine Kunden auch, langfristig ist der gut gemanagte internationale Aktienfonds die sicherste und renditestärkste Anlageform, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich brauche dazu keine Einlagensicherung, denn es ist und bleibt mein Vermögen. Ja, wer dazu noch Fragen oder Zweifel hat, wenn da was offen geblieben ist, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Da werde ich gerne nochmal Rede und Antwort stehen. Aber ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast ein kleines bisschen Licht ins Dunkel gebracht habe und vor allem meinen Kunden das gute Gefühl gebe, jawohl, ich brauche keine Einlagensicherung. Ich habe so mit meinem Investmentdepot bereits die höchste Sicherheitsstufe, die man haben kann. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, Ihr Michael Schulte.
Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.